Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Wer die Herzen der Fans gewinnen will, braucht nicht unbedingt die großen Titel. Marco Reus hatte am Freitag seinen Abschied aus Dortmund angekündigt zum Saisonende und wurde gestern von den BVB-Fans minutenlang gefeiert. Lohn für 12 Jahre Vereinstreue und den Willen, niemals aufzugeben. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja beim Champions-League-Finale in Wembley noch die Vollendung einer ohnehin großen Karriere. Das sind unsere Themen. Eine Legende geht, Trainer verzweifelt gesucht, die Bayern finden einfach keinen Coach und die wilden Schwaben gewinnen den Südgipfel mit 3:1 und freuen sich auf die Champions League in der kommenden Saison. Das wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, der deutsche Rekordnationalspieler, hat nochmal nachgedacht und hat jetzt gesagt, Hansi Flick käme vielleicht in Frage. Immerhin kennt er den Verein und hat ja mit diesem auch Erfolge gefeiert. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Danke. Herzlich willkommen an Jörg Althoff, den Sportchef der Bild Süd. Und er ist seit 30 Jahren dabei und findet, so etwas wie diese Trainersuche habe ich noch nie erlebt. Und das klingt nicht gut. Armin Fee ist bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Meistertrainer mit dem VfB Stuttgart 2007. Und er findet, es macht im Moment große Freude, dem VfB Stuttgart zuzuschauen. Und Alex Werle ist bei uns, der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, der auch knapp 10 Jahre beim 1. FC Köln war, über den wir auch sprechen wollen, der aber im Moment, herzlich willkommen, lieber Alex Werle, eine sehr, sehr schöne Zeit erlebt beim VfB Stuttgart und, wie ich gelesen habe, stolzer Besitzer einer Weinstube ist, von Ihnen getauft, die Perle der Altstadt. Begießen Sie dort die VfB-Erfolge?
Ja, unter anderem natürlich, aber man kann vor allen Dingen wunderbaren Zwiebelroschbraten essen, den besten in Stuttgart, und das ist entscheidend. Und es gibt aber auch guten Wein.
Wie sind Sie dazu gekommen? Ich dachte, Sie wären voll ausgelastet mit Ihrer Tätigkeit beim VfB.
Ich bin ja auch nur stiller Teilhaber, aber das Restaurant gibt schon 40 Jahre, das ist, kennt auch jeder in Stuttgart, und ja, ich bin da gebeten worden, dann auch ein bisschen zu unterstützen, und das mache ich gern.
Kennen Sie es auch, Armin?
Nee, mich hat er nicht eingeladen, der Schwabe. Schotte.
Was macht den VfB im Moment so stark?
Ja, schon eigentlich die ganze Saison, muss man sagen. Es ist wirklich mit Leverkusen, die wirklich überragenden Fußball spielen, macht es der VfB einfach auch. Also ich spüre immer eine Lösung in jeder Spielsituation. Auch die Spiele, wo sie, in denen sie verloren haben, haben sie auch immer Ballbesitz gehabt. Auch gestern, wenn ich sehe, Bayern, dann war das schon mal, dass der VfB gegen Bayern 60% Ballbesitz gehabt hat. So haben sie es durchgezogen. Also wirklich nicht nur der Tabellenplatz, sondern haben sie auch wirklich mit hervorragendem Fußball erreicht.
Sie haben ein besonderes Verhältnis zu Lothar Matthäus. Das rührt her aus der gemeinsamen Zeit in Mönchengladbach als Spieler Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Sie sind beide, das kann man glaube ich so sagen, Genießer des Lebens. Verbindet das?
Ja, also wir kennen uns, wie lange kennen wir uns jetzt?
45 Jahre.
Ja, Wahnsinn, ne?
Also es ist... Ja. Das verbindet natürlich. Also das hast du nicht mit jedem Mitspieler natürlich, das schaffst du auch gar nicht zeitlich. Aber bei uns war es immer so, und das wird auch immer so bleiben.
Welche Geschichte dazu ist noch nicht erzählt zu Ihrem Verhältnis und dürfte an die Öffentlichkeit? Also außer dem Wagen, den Lothar geschrieben hat.
Alle an die Öffentlichkeit.
Also das, normalerweise gibt es ja keine Dinge, die man nicht öffentlich erzählen könnte. Also von daher, ich weiß aber nicht, was wir schon alles erzählt haben.
Ja. Die Geschichte mit dem Auto beispielsweise.
Ja gut, die ist ja schon uralt.
Aber einmal können wir sie noch hören.
Der Wagen war ziemlich neu.
Ja. Ja.
Der war neu.
BMW 320, zwei Wochen oder drei Wochen. Ja.
Und du hast ihn dir von Armin geliehen. Und was geschah dann, Lothar?
Da war eine Leitplanke im Weg. Aquaplaning, Leitplanke. Und der Wagen war dann nicht mehr neu. Der war Schrott. Aber es ist mir nichts passiert. Es war, seine erste Reaktion war, das Wichtigste ist, und du bist 19 Jahre alt und hast so einen tollen Wagen. Ein 320 BMW Albina, glaube ich, war er. Silber. Stimmt?
Ja.
Ja. Und er sagt... sieht den Wagen kaputt und sagt, weil das Wichtigste ist, dass dir nichts passiert ist. Ja,
das sagt
und
auch
das
sehr
mit
viel,
19.
Das sagt sehr viel aus über Armin Fee. Wir haben ein paar schicke Bilder vorbereitet. Schon bewegt übrigens Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Von Armin hier zunächst bei diesem Treffer. Sie waren ein eleganter Spieler, ein offensiver Mittelfeldspieler mit Abschlussqualität. Noch Erinnerung an die Situation?
Das war doch gerade Lothar, oder? Das war ich doch gar nicht.
Nee, das waren Sie. Und das ist Lothar auch im Dress von Gladbach, obwohl es die roten Trikots sind, Lothar. Ja? Müsste ja. Hertha BSC gewesen sein.
Auswärtsspiel bei Hertha, ja. Rote Trikots, Auswärtstrikot, ja. Normalerweise ja das Weiße mit Grün und Schwarz ein bisschen dabei. Die Tradition lebt am Niederrhein, aber das war ein Auswärtsspiel und da mussten wir mit Rot spielen.
Bei der Gelegenheit kann Borussia Mönchengladbach noch in ernsthafte Komplikationen geraten in dieser Saison?
Der Punkt gestern war noch mal wichtig, würde ich sagen. Ja. Und kommt halt auch auf Mainz heute Abend noch an. Die anderen, wenn Punkte liegen lassen, dann brauchen sie nicht mehr viel. Aber sonst müssen sie vielleicht noch ein Spiel gewinnen, um ganz sicher zu gehen.
Jörg, du beobachtest das Geschehen beim FC Bayern, wie ich eben erwähnt habe, schon viele, viele Jahre.
Fast 30.
Warum ist dir sowas in der Dimension noch nicht untergekommen? Oder warum empfindest du das so?
Also warum kann ich nicht beantworten, ja. Aber es ist Fakt, dass ich das so noch nie erlebt habe. Ich habe eine ganze Menge erlebt, mehrere Comebacks von Jupp Heynckes, mehrere Entlassungen, das Heuern und Feuern von Jürgen Klinsmann. Aber dass der FC Bayern sich drei Absagen von Trainern einfängt innerhalb so kurzer Zeit, habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Und dann vor allen Dingen aber auch die ganze Moderation dessen. Also zum Beispiel Herbert Hainer, der sich am Dienstagabend im Stadion noch hinstellte und öffentlich sagte, dass es gute Gespräche mit Ralf Rangnick gibt und dann halt von den Ereignissen eingeholt wurde. Gab es bisher noch nicht in meiner Erfahrung.
Du hast jetzt noch mal Hansi Flick ins Spiel gebracht, vor einigen Wochen darauf hingewiesen, dass er eigentlich, da war Barcelona, glaube ich, noch im Spiel, nicht mehr unbedingt in die Bundesliga wolle. Glaubst du, dass er bereit wäre, wenn die Bayern anklopfen sollten?
Ich bin gezwungen worden, vor drei Tagen was zu sagen. Und dann habe ich nicht an Armin gedacht, weil er spielt lieber Golf mittlerweile. Ja, hat immer das Leben genossen, wie ich auch. Und dann habe ich mir gedacht, was suchen Sie denn? Sie suchen einen deutschsprachigen Trainer, Sie suchen einen, der Bayern München kennt, der Sympathiewerte hat auf und außerhalb des Platzes, auch die Mannschaft kennt, den Verein kennt, auch junge Spieler im Endeffekt fördert. Und Erfolg hat er auch gehabt. Dann habe ich ja gesagt, Hansi Flick. Also.
Hat er sich denn mal gerührt bei dir? Ihr habt ja auch einen guten Draht.
Nein, wir haben einen sehr guten Draht, ja. Wir sind auch sehr eng, auch seit ein bisschen weniger wie mit Armin. 85 ist Hansi nach München gekommen, haben nebeneinander gewohnt. Und auch da ist eine Freundschaft bis zum heutigen Zeitpunkt entstanden. Aber nee, wir haben nicht telefoniert. Das ist ja meine Idee, weil was würde ich jetzt machen als Bayern München? Ja, ich würde schauen, wer auf dem Markt ist. Einige sind ja nicht mehr da, weil sie auch schon abgesagt haben. Und es ist ja nicht nur, dass die drei, die offiziell abgesagt haben, es sind ja wahrscheinlich auch noch ein, zwei Trainer, die interessant waren für Bayern, die dann von sich aus gesagt haben, nee, wir bleiben in Aston Villa oder in Brighton oder sonst
oder
irgendwo.
Benfica Lissabon.
Oder Benfica Lissabon, ja. Also, und dann ist mir Hansi Flick eingefallen. Aber was Bayern jetzt macht, ich lasse mich wieder überraschen. Ich war auch überrascht am Mittwochmorgen, glaube ich, war es, wie ich gelesen habe, Ralf Rangnick hat abgesagt. Weil ich glaube schon, dass er zum FC Bayern gepasst hätte. Aber wenn man die ganzen Argumente dann auch mitbekommt, dann kann man die ganze Situation auch verstehen. Und ich finde auch, dass er in Österreich was angefangen hat. Und das soll er jetzt auch durchziehen.
Es gab ja eine grundsätzliche Zusage. Also wenn das alles richtig ist, was wir gehört haben, hatten die sich eigentlich schon verständigt. Also auf den Trainerstab, auf den Vertragslaufzeit vielleicht noch nicht. Also so ging es noch nicht ins Detail. Aber eine grundsätzliche Zusage war da. Nur so ist ja zu erklären, dass sich Herbert Hainer hinstellt und diese Gespräche offiziell bestätigt. Mm. Und dann gibt es plötzlich diese Kehrtwende. Also das hat schon eine ganz besondere Qualität.
Wir wollen das gleich vertiefen, aber den VfB Stuttgart nicht aus den Augen verlieren. Einmal noch Armin Lothar hat den Namen genannt. Wir haben das hier tatsächlich mal diskutiert vor einigen Wochen, als es darum ging, ob Tuchel oder ob die Bayern möglicherweise einen Trainer bis zum Saisonende noch bräuchten für den Fall, dass Tuchel entlassen worden wäre. Wäre das für Sie überhaupt vorstellbar, sich über Bayern München gedanklich oder sich mit Bayern auseinanderzusetzen?
Nein, ich bin jetzt ja schon ein paar Jahre raus. Ich war ja auch Geschäftsführer die letzten zwei Jahre, die letzten zwei Jahre war ich Geschäftsführer. Ich bin ja schon 7 oder 8 Jahre aus dem Geschäft raus. Von daher kommt sowas für mich nicht in Frage. Aber ich glaube grundsätzlich, Das größte Problem für Bayern ist natürlich, dass leider die absoluten Persönlichkeiten, wie Franz Beckenbauer, der uns leider verlassen hat, nicht mehr da ist. Auch Karl Rummenigge ist nicht mehr da. Auch Uli ist ja auch nicht mehr in dem Tagesgeschäft, wie er früher der Fall war. Und diese Persönlichkeiten zu ersetzen, die ja wirklich Bayern über 20, 30 Jahre ausgemacht haben, das ist die größte Schwierigkeit. Ich glaube, es ist einfacher, einen Trainer zu finden und als diese Persönlichkeiten dann zu ersetzen. Ich glaube, das ist das größte Problem.
Absolut, die Fallhöhe ist riesig. Ne? Also die drei genannten in ihrer besten Zeit, absolute Koryphäen im Weltfußball, muss man sagen. Und das ist den Bayern bisher nicht gelungen. Den Punkt nehmen wir nachher nochmal auf, Alex Werle. Haben Sie ein, sagen wir mal, Erfolgsrezept dafür, wie man aus einem Relegationsteilnehmer einen Champions-League-Teilnehmer formt?
Also ich meine, das haben wir natürlich vor der Saison nicht geplant. Ist ja klar, es war wichtig, frühzeitig 40 Punkte zu erreichen. Das war die Zielsetzung. Und ich glaube, Sebastian und sein Trainerteam haben es geschafft, aus vielen Spielern, die über eine gute Qualität verfügen, wirklich ein Team zu machen. Und da kennt jeder seine Rolle auf dem Platz, kennt aber auch jeder seine Rolle außerhalb des Platzes. Und klar, es ist gelungen eben, dass er seine Idee von Fußball in die Köpfe der Jungs gebracht hat. Und man sieht ja auch, wenn Spieler dann reinkommen, da kennt jeder sofort seine Rolle und trotzdem haben sie noch so ein bisschen Flexibilität in ihrem Spiel, also nicht ganz im Korsett und ja, und macht einfach Spaß, das zu sehen, wie da wirklich eine Mannschaft entstanden ist. Und davor waren es auch Jungs, die gut Fußball spielen konnten, aber hat dann eben die Mannschaft gefehlt.
Ist das Leben für Sie genauso schön oder schöner als der Misserfolg? Also wir hatten Sie hier auch schon zu Gast, da war es also beim VfB nicht ganz so nett wie im Moment, aber Sie wirken eigentlich ähnlich.
Ja klar, ich lebe ja auf Platz 16 und auf Platz 3, denn ich habe ja nur ein Leben und das genieße ich.
Aber es gibt Leute, die sagen, es habe Einfluss auf die Lebensqualität.
Ist bei mir nicht so, denn wenn man sich für so einen Job entscheidet, dann muss man schon auch das differenzieren. Und ich habe auch, wenn wir auf Platz 16 stehen, ein tolles Leben mit tollen Freunden und mit einer tollen Familie. Und das genieße ich dann einfach, weil wir haben ja wahrscheinlich nur eins. Und ich kann auch immer einschlafen, ob wir jetzt auf 16, 17, 18 oder auf 3 sind. Und von daher, aber es macht natürlich mehr Spaß und ich freue mich vor allen Dingen für die Fans, die ja in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten dann ein bisschen schwieriges Leben hatten in Stuttgart und deswegen ja, macht momentan Spaß.
Es ist eine Erfolgsstory in dieser Saison beim VfB Stuttgart und Stefan Graf zeichnet sie nach.
Es gibt für viele hier im Verein, auch für uns, für die Mannschaft, auch für mich, ein Traum in Erfüllung. Wenn man bedenkt, wo wir vor einem Jahr gestanden haben, dann trotz der Schnelllebigkeit des Geschäfts, dann ist die Entwicklung natürlich schon eine kleine Sensation.
Aus dem tiefsten Abstiegskampf.
Bebu! Mitten ins Herz der Stuttgarter.
Mitten rein in die Champions League.
Ich finde, dass die Mannschaft einfach ja, all den Support verdient hat, all die Anerkennung, was die jetzt geleistet haben, auch in den letzten Wochen. Und das möchte ich einfach nochmal hervorheben. Da war Druck drauf. Viele von euch und natürlich eigentlich auch die Fans, was ein Stück weit auch nachvollziehbar ist, eigentlich nur noch von Champions League gesprochen haben. Aber Woche für Woche hat Leipzig, Dortmund hat ihre Spiele gewonnen. Und da ist dann auf einmal, obwohl wir eigentlich schon da hätten sagen können, hey, die Saison es hat alle Erwartungen übertroffen. Auf einmal ist da eine Drucksituation entstanden, mit der die Mannschaft einfach überragend gut umgegangen ist.
Mit dem Sieg über die Bayern hat sie Platz 4 gesichert und Hoeneß selbst hat ein Versprechen eingelöst.
Was geht durch den Kopf, wenn man auf dem Zaun steht?
Boah. Viel. Es war ein komisches Gefühl. Ich bin nicht derjenige, der gerne da im Mittelpunkt steht.
Das ehrt ihn und verhindert trotzdem nicht, dass für viele Sebastian Hoeneß der Vater des VfB-Erfolgs ist.
Was macht ihn so besonders?
Er holt einfach aus uns alles raus, er nimmt jeden Spieler so, wie er ist und versucht ihn nicht zu verstellen. Und ich glaube, das ist in einer Mannschaft enorm wichtig, weil man sich dadurch dann umso wohler fühlt und jeder einfach fürs Team alles gibt.
Wenn man sich wohlfühlt und Erfolg hat, Nationalspieler wird, dann könnte man trotz geweckter Begehrlichkeiten anderer Clubs doch auch in Stuttgart bleiben. Das ein oder andere Transferfragezeichen gibt es noch.
Was ich sagen kann, ist, dass
dass wir da keinen haben, der da irgendwie eiskalt, berechnend, aalglatt irgendwie welche Entscheidungen trifft. Ich glaube, die Jungs wissen sehr, sehr gut und sehr genau, was sie hier vom VfB Stuttgart haben. Aber am Ende ist es auch ein Geschäft, da dürfen wir uns halt auch nichts vormachen. Und deswegen ist es keine Garantie, dass auch jeder, der dieses Jahr dabei war, auch nächstes Jahr dabei sein wird.
Das Argument Champions League dürfte bei den Verhandlungen helfen. Einer, der ebenfalls großen Anteil am kleinen VfB-Wunder hat, ist unser Gast Alexander Werle. Doch er hat ebenfalls noch eine Baustelle. Im Hintergrund brodelt es seit Monaten. Es geht um den Einstieg von Porsche, Einfluss, Ämter, Macht und am Ende um viel Geld.
Wenn man all das betrachtet, dann reden wir über ein Gesamtvolumen von ja über 100 Millionen Euro.
Betrachtet man abseits der Politik aber nur die sportliche Situation, dann bleibt unterm Strich, es war und ist noch eine herausragende Saison des VfB Stuttgart.
Armin Fee, Meistertrainer 2007 mit dem VfB. Kann man es darauf reduzieren zu sagen, der Schlüssel ist Sebastian Hoeneß?
Ja, auf das allein kann man es nicht reduzieren, weil es muss ja auch welche gegeben haben, die den eingestellt haben. Also da geht's ja schon los.
Und sitzt der links von Ihnen?
Alexander Welle und Fabian Wohlgemuth haben ihn zusammen eingestellt. Und das ist ja schon mal der Verdienst der beiden, dass sie den richtigen geholt haben. Was mich an, ist noch ein junger Trainer, muss ich sagen, Sebastian Hoeneß, aber er hat für mich absolute Führungsqualitäten. Das merkst du bei jedem Interview, das er gibt, das merkst du bei dem Umgang mit den Spielern, wie er es macht. Und was die Spieler auch sagen. Und ich glaube, die würden es auch sagen, wenn sie jetzt nicht unbedingt am Tabellenplatz 3 wären. Und was dazu kommt, er hat ihnen etwas eingeimpft, was jetzt mittlerweile automatisiert ist. Dieses Spiel ist automatisiert. Also wenn ich diese ganzen Abläufe sehe, die in diesem Spiel sind, was die Stuttgarter machen, dann sind die so flexibel. Normalerweise Flexibilität ist ja dann nicht automatisiert, aber das ist praktisch automatisiert. Das hat er reingebracht, auch wenn er Wechsel oder auch schon Verletzte gehabt, die wichtig waren, hat er 1:1 ersetzen können, was ja normalerweise auch nicht der Fall ist. Und das ist ein großes Verdienst von Sebastian Hoeneß.
Also die Entscheidung, Sebastian Hoeneß einzustellen, war eine von vielen mutigen Entscheidungen, die getroffen worden sind. Weil wenn man mal schaut, wann er denn gekommen ist, nämlich in einer Situation, wo der VfB Stuttgart wirklich auf der Kippe in die zweite Liga stand, wurde installiert, wenn ich mich richtig erinnere, vor dem Pokalspiel in Nürnberg, wo der VfB Favorit war. Er konnte also gleich mit einem wahrscheinlichen Erfolg starten, was natürlich Sicherheit gegeben hat, weil Sebastian Hoeneß war ja im Abstiegskampf in so einer prekären Situation, auch überhaupt nicht erfahren. Mhm. Ihm das zuzutrauen, dann natürlich mit dem Erfolg, klar, es hat einen Schub gegeben, aber dann das auch fortzuführen mit weiteren mutigen Entscheidungen. Endo wurde verkauft vor der Saison, gab einen großen Aufschrei in Stuttgart. Legendo, der Abstiegsretter aus der Vorsaison oder nicht Abstiegsretter, wie auch immer. Dann Spieler geholt, die Sebastian Hoeneß kannte. Stiller, den er in Bayern beim FC Bayern 2 schon betreut hatte, als ein Beispiel. Und das dann wirklich fortzuführen, ihm halt diese Rückendeckung zu geben. Du hast es die Woche mal gesagt, ein Trainer braucht Rückendeckung. Die hat Sebastian Hoeneß bekommen. Und deswegen hat das wunderbar funktioniert.
Und vor allem, was Armin gesagt hat, das Spielsystem hat jeder verstanden. Sebastian hat eine Vorstellung, was will er, spielen und was der Spieler braucht dafür. Stiller war jetzt kein billiger Spieler, glaube ich nicht, da ist ein bisschen diskutiert worden, hat er einige Millionen gekostet, aber er wusste, dass er diesen Stiller braucht, wie Alonso Chaka gebraucht hat, um im Endeffekt dann das Gesamte zu steuern. Und deswegen spielt Stiller immer und Chaka auch. Nur beim letzten Spiel, wo es gegeneinander gegangen ist, haben beide nicht gespielt, weil sie, glaube ich, verletzt und gesperrt waren oder sonst irgendetwas. Aber das sind eben Dinge, wo man dann auch Vertrauen gehabt hat in Sebastian Hoeneß, diesen Spieler zu holen, auch tief in die Tasche zu greifen zu dem Moment, wo nicht die Millionen auf dem Tisch gelegen sind. Und ich glaube, dass er einfach ähnlich wie, Armin hat es auch gesagt, Stuttgart und Leverkusen, die haben uns in dieser Saison am meisten Spaß gemacht. Nichts gegen andere, aber die beiden haben uns richtig unterhalten. Nicht nur, wenn sie gegeneinander gespielt haben, sondern auch sonst in allen anderen Spielen. Das war unterhaltungswert pur. Und ich glaube, das ist dann eben schon den Trainer sein Gedanke. Was habe ich vor? Was für Spieler brauche ich dafür? Und wie lasse ich es spielen? Und dann Spiel für Spiel, kleine Flexibilität zu haben, das ist normal, das gehört mittlerweile dazu. ob der linke Verteidiger noch bis zur Außenlinie geht, wie früher. Nein, die brechen rein, werden zum Mittelfeldspieler. Das sind alles so Dinge, die jetzt auch Mittelstädt zum Beispiel macht in Stuttgart. Grimaldo macht es in Leverkusen. Also auch das sind so kleine Feinheiten, die mittlerweile dann den VfB Stuttgart auch unberechenbarer machen.
Wie lange können Sie Sebastian Hoeneß beim VfB halten?
Ja, wir haben ja erst verlängert. Jetzt mit einem klaren Plan mit ihm zusammen, was zu entwickeln, was aufzubauen. Wir haben auch strategische Kaderplanungssitzungen, die gehen über die Spielzeit 24/25 hinaus. Da ist er sehr akribisch mit seinem Trainerteam. Und von daher möchten wir mit ihm natürlich langfristig zusammenarbeiten. Es werden auch mal wieder Tiefen kommen, ist doch klar. Nur auf Strecke kannst du eben nur was entwickeln, wenn du im Team dann auch eine gewisse Vertrauenskultur aufbaut. Und die ist bei uns gegeben. Und wir wären ja auch mit ihm damals, war ja richtig, ne? Nürnberg war das erste Spiel, dann haben wir in Bochum am Osterwochenende gewonnen, war ein ganz wichtiges Spiel. Trotzdem haben wir von Anfang an gesagt, sollte es nicht klappen und wir gehen runter, dann machen wir einen Neuaufbau mit ihm zusammen in der zweiten Liga. Also das war auch klar abgesprochen. Und von daher, ich habe nur Lust, mit ihm lange zusammenzuarbeiten.
Können Sie das in Jahren ausdrücken?
Er hat jetzt erstmal einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Und wir haben ja gelernt in den letzten Tagen so, man hält sich ja an Verträge. Alles andere ist ja dann die Charakterfrage und Sebastian hat einen super Charakter. Von daher bin ich da ziemlich entspannt.
Ja, das wird in der Familie Hoeneß dann auch hoch angesehen und eingeschätzt. Ne? Wann haben Sie gemerkt oder gespürt, dass was gehen könnte?
Ja, was heißt, was gehen könnte?
Unser Ziel, dass es Richtung Europa gehen könnte.
Ja gut, das hat man ja dann schon nach der Hinrunde gespürt, dass wir da eine Möglichkeit haben. War dann mit den beiden Auftaktniederlagen in Gladbach und in Bochum für den einen oder anderen Journalisten klar, dass wir jetzt durchgereicht werden. Weiß nicht, wie hier drüber gesprochen wurde.
Nur positiv,
natürlich. aber es hat sich ja, Armin hat es ja vorher gesagt, man hat ja dann schon in den Spielen, wie ich gesehen, auch wenn mal verletzte Phasen, also Spieler verletzt waren oder gesperrt waren, da hat jeder seine Rolle gekannt. Und man darf ja eins nicht vergessen. Natürlich haben wir Leistungsträger verloren. Der Kapitän, Endo, Mavropanos, Sosa, es waren drei Stammspieler.
Absolut. Und
viele im Stuttgarter Umfeld haben gesagt, ja, wie wollt ihr denn 40 Punkte erreichen? Wenn ihr jetzt 16. war, dann werdet ihr absteigen mit den drei Verlusten. Wir hatten 27 Transferaktivitäten. Ne? 17 Spieler haben uns verlassen, wurden verliehen und 10 kamen neu dazu. Fünf haben wir geliehen. War ja auch wichtig, mit einem Alex Nübel, mit einem Undav, den wir geliehen haben, hat ja auch der eine oder andere gesagt, warum leihen sie denn den Spieler? Ja, genau deswegen, um ein bisschen was aufzubauen, um eine Achse zu entwickeln. Und das ist uns dann, glaube ich, auch ganz gut gelungen.
Jetzt haben Sie verschiedene spannende Namen schon angesprochen. Und wenn man sich auf so eine Sendung vorbereitet, dann fällt auf, in der Tat, beim VfB Stuttgart sind eine ganze Menge Spieler, über die es sich lohnt zu sprechen. Einer davon ist Guirassy. Glaubst du, dass der VfB es schafft, ihn beim VfB oder in Stuttgart zu halten?
Naja, er hat eine Ausstiegsklausel von rund 20 Millionen nach dieser Saison, soweit ich informiert bin. Und für den Stürmer mit der Trefferquote ist das ein Schnäppchen. Ich bezweifle, dass er nächste Saison noch beim VfB spielt.
Geht ja auch für ihn um sehr viel. Es ist ja jetzt vielleicht seine einzige und letzte Möglichkeit, dass er mal einen richtig ganz großen Vertrag unterschreibt. Ja, er verdient gutes Geld in Stuttgart, aber natürlich nach so einer Saison mit dieser Trefferquote, mit diesem Auftreten, mit dieser Persönlichkeit, mit dieser Leidenschaft, ist es sehr schwer für den VfB, diesen Spieler zu halten, weil ich glaube, dass nicht nur in Deutschland, sondern vor allem aus der Premier League viele Clubs an so einem Ausnahmespieler interessiert sind.
Manchester United wird immer wieder mal genannt. Was glaubst du, Armin?
Ich wünsche mir, dass er bleibt. Ja. Ich glaube auch, dass er weiß, was er am VfB natürlich hat. Momentan ist der Trend ja eher dazu, Verträge einzuhalten, nicht zu gehen, wie wir es gesagt haben. Und ja, ich wünsche mir es, aber es wird sicher nicht einfach.
Jetzt Sie.
Was willst du hören?
Naja, also wie das mit Guirassy ist, also wie groß die Hoffnung, ihn zu halten oder die Gewissheit.
War ja letzten Sommer schon klar, dass er geht. Und ich habe im Winter dann auch gehört, wo er schon unterschrieben hat und dass er geht und dass er gekündigt hat, die Wohnung und wo er überall schon Wohnungen unterschrieben hat. Fakt ist, er fühlt sich wirklich wohl. Ich glaube, zum ersten Mal in seiner Karriere ist er wirklich unumstrittener Führungsspieler. Auch die jüngeren Spieler achten sehr auf ihn. Seine Familie fühlt sich sehr, sehr wohl. Er weiß ganz genau, was er an Sebastian Hoeneß und dem Trainerteam hat. seine Rolle. Er kann jetzt Champions League spielen und ich glaube, das ist schon nochmal ein Argument. Und wenn es dann so sein sollte, dass er für sich persönlich entscheidet, dass er nächsten Schritt bei einem anderen Verein, der vielleicht dann auch Champions League spielt, dann machen kann, dann müssen wir uns in die Augen schauen, klar. Aber für viele ist es klar, dass er geht. Für mich ist es überhaupt nicht klar.
Ich habe mir sagen lassen, dass er ein Typ ist, der nicht unter allen Umständen weg will. Der, wenn er wechselt, dann zu einem Club wechseln möchte, der dann auch wirklich sozusagen die Etage drüber ist.
Ja, kommt das hin? Definitiv. Das war ja, wie gesagt, im Winter schon so. Wir haben uns unterhalten, haben uns in die Augen geschaut und er hat gesagt, ich will mit dem VfB nach Europa. Und da war klar, er bleibt. Und egal, wer was geschrieben oder gesagt hat, für uns war klar, er bleibt. Weil wenn er uns in die Augen schaut, dann glauben wir mal. Ich kenne Serui auch schon, als 20-Jähriger ist er damals zum 1. FC Köln gekommen. Ja. Auch noch ein junger Mann und jetzt so ein gestandener Mann. Und er steht zu seinem Wort. Ne? Und deswegen werden wir uns nach der Saison auch hinsetzen und uns auch in die Augen schauen. Und danach wissen wir, weil da gibt es kein Gepoker, sondern er sagt dann, okay, ich muss den nächsten Schritt machen. Dann ist es so, aber wir haben schon auch Argumente in also Stuttgart.
Vielleicht ist es ja ein Vorteil für euch, dass er nicht weiß, wer beim FC Bayern sein Trainer ist in der nächsten Saison und sich irgendwann dann mal entscheiden möchte vielleicht auch.
Ja, bei uns weiß er, wer nächste Saison
Trainer ist. Das sage ich, aber beim FC Bayern, die ja sich mit ihm beschäftigen, soweit man weiß, weiß das eben halt nicht. Aber es gibt ja noch andere
Baustellen. Es gibt ja noch andere Interessenten, also zum Beispiel genau. In der Premier League. Lothar, was klar? Überzeugt dich das, was Alex Ferle sagt?
Ja, freilich. Es ist die Atmosphäre, die Leute lieben ihn. Sein Name wird gerufen. Es hat schon Wirkung im Kopf. Ja, da fühlt man sich schon, wow, schön hier zu sein. Erfolgreich zur Mannschaft. Führungsspieler, haben wir gehört. Ja, macht seine Tore, ist glücklich nach vielen, vielen Jahren, wo es nicht so funktioniert hat. Und das haben jetzt einige Trainer im Endeffekt so für sich entschieden. Und vielleicht geht es sie genauso. Wir von Sky wären natürlich riesig froh, wenn er bleiben würde, weil er ist immer eine Geschichte wert. Nicht nur schöne Tore, sondern eben auch drumherum eben dieser Guirassy, der hat was drauf, der kann es richtig. Ich habe es ja auch vorher schon gesagt.
Du hast ihn ja schon als Kandidaten für die Bayern.
Habe ich Ihnen ja gesagt, ich würde auch mal über Guirassy nachdenken, weil man das gesehen hat, was in ihm ist. Aber er lebt natürlich auch von der Mannschaft. Kriegt er die Mannschaft, kriegt er den Trainer woanders? Das muss er sich alles hinterfragen. Nur da hinzugehen, um vielleicht irgendwo mehr Geld zu verdienen, das ist die einfache Geschichte. Aber um glücklich zu sein woanders, das ist eine andere Geschichte.
Also wenn es ihm wirklich, wirklich ausschließlich um Geld gehen würde, ja, da hätte er im Winter auch schon wechseln können. Aber ich muss ja entscheiden, spiele ich Champions League als unumstrittener Führungsspieler, wo ich ganz genau weiß, wie die Mannschaft spielt, den Trainer einschätzen kann, oder wechsle ich zu einem Verein, der vielleicht auch Champions League spielen kann, aber will ich vielleicht nur Stürmer 2 oder 3 und komme nicht auf die Einsatzzeiten. Das ist am Ende eine Entscheidung, die er treffen muss. Aber für viele ist klar, er geht. Das ist überhaupt nicht klar. Um das nochmal auch ganz klar zu stellen.
Ja, genau. Aber das ist ja nicht die einzige Baustelle, die ihr habt. Also
Undav genauso. Stuttgart 21 ist eine Baustelle. Ja,
also, da wollen wir aber hoffen, dass die Person, dass das nicht so lange dauert. Das mit Undav würde ich jetzt gerne eine Frage kleiden. Undav, da soll es eine Kaufoption geben, roundabout 20 Millionen von Brighton. Ist das die Dimension, über die wir reden?
Ich kenne den Vertrag, aber die Summe bestätige ich ja nie öffentlich, weil dafür gibt's ja Verträge. Aber da sind wir wirklich in sehr, sehr guten Gesprächen mit ihm und auch mit seinen Beratern. Und Dennis ist ein fantastischer Junge. Jeder liebt ihn einfach. Er ist authentisch, macht einfach Spaß, auch mit ihm zu sprechen. Und wie er Fußball spielt, ist natürlich außergewöhnlich. Auch in der Nationalmannschaft waren ein paar Tage da und
also ihr versucht, ihn zu holen und ihn also damit dann auch beim VfB über die Saison hinaus zu halten.
Ja, deswegen reden wir ja mit ihm.
Ja. Das ist der Plan.
Das Gesamtpaket soll ja 40 Millionen sein, inklusive Gehalt auf Laufzeit.
Das ist ja Wahnsinn. Was ist sensationell, was die Kollegen immer wissen mit dem Gesamtpaket und so. Wir müssen uns nachher mal unterhalten.
Gerne.
Du kannst ja die Dimension mal umreißen.
Die Dimension ist, es gibt eine Ablösesumme, es gibt ein Vertragskonstrukt und wir beschäftigen uns natürlich mit dem Gesamtvolumen, ist doch klar. Mhm. Aber wenn wir miteinander reden, dann wissen wir auch, dass wir uns das leisten können. Wir müssen immer so planen, dass wir jetzt eine Mannschaft zusammenstellen, die möglichst früh 40 Punkte erreicht nächstes Jahr. Weil das ist das Ziel nach wie vor, wenn es sich vielleicht für viele langweilig anhören sollte. Das ist das übergeordnete Ziel, möglichst schnell 40 Punkte zu erreichen und im europäischen Wettbewerb uns ein bisschen breiter aufzustellen. Aber ganz entscheidend für uns ist, dass wir uns einen Kader auch in der Spielzeit 25, 26 leisten können, ohne internationale Einnahmen. Und genau so planen wir. Und von daher ist es natürlich eine Entscheidung mit dem großen Volumen, aber wir sind in guten Gesprächen.
Hängen die Personalien unter von Guirassy direkt, indirekt miteinander zusammen? Also mit anderen Worten, sollte Guirassy gehen, würde man noch umso mehr unternehmen, um Umdaf zu halten?
Nee, wir würden uns freuen, mit beiden in der nächsten Saison zu spielen. Ja.
Klar. Was zeichnet diesen Umdaf aus? Einer, der sozusagen über den zweiten Bildungsweg angekommen ist auf der großen Bühne.
Das ist manchmal gar nicht schlecht, weil dann schätzt man auch viel mehr, was man jetzt hat, als wenn man das schon in ganz jungen Jahren hat. Da hat man mal eine Strecke, wo es mal nicht so läuft. Und die hat er eigentlich vorher gehabt. Aber ich glaube, wie Alex sagt, er ist einfach ein guter Typ. Und er hat unheimliche Fähigkeiten, auch vor allem für das Spiel für Stuttgart. Wenn du da vorne reinspielst, Guirassy ist anspielbar, Undaf ist anspielbar. Du kannst immer nachrücken, also er passt da rein. Und man muss einfach auch dazu sagen, insgesamt hat die Mannschaft einfach aus Perspektive. So 40 Punkte nächstes Jahr, also das kann jetzt nicht das Ziel sein, 40 Punkte zu holen. Ist ja Krampf. Also diese Mannschaft, die müsste ja völlig auseinanderbrechen, nur 40 Punkte zu holen. Weil man das, also
ich mag das, wenn ist du ja mein, Krampf sagst.
Das ist ja etwas, wo ich sage, das sieht man ja. Also diese Mannschaft kann was und die hat ein Alter, wo sie sich wirklich entwickeln kann. Muss man ganz klar sagen. Und die werden nächstes Jahr nicht einfach schlechter, weil sie mal ein cooles Jahr gehabt haben. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Darum wäre es auch natürlich wichtig, solche Spiele zu halten. Ob es dann geht, müssen wir der VfB entscheiden. Aber die Mannschaft hat für mich absolut Perspektive, auch gegenüber anderen Vereinen, die momentan ja auch Schwierigkeiten haben. Man muss das ja ab und zu auch mal nutzen, sage ich mal. Auch, sage ich mal, Borussia Dortmund hat nächstes Jahr auch nicht so einfach. Die haben auch nicht einen gestandenen Kader, wo ich jetzt sage, muss alles funktionieren und so weiter. Ja, Bayern München tut sich momentan schwer, diese Rolle wieder
zu finden. Die Dinge geraten in Bewegung. Das ist doch gut.
Da kann ich ja eigentlich das mal irgendwo reinkommen zur Nische.
Also Meisterschaft wäre dann das nächste. Aber
Aber wir wissen schon auch, wo wir herkommen. Ne? Also muss man ganz klar sagen, ich mag das total, wenn er mal Krampf sagt.
Aber ohne den Satz kämen wir auch nicht durch die Sendung.
Das habe ich schon so in Köln übergeliebt. Da gesagt, das ist so ein Krampf. Aber ganz ehrlich, wir wissen, wo wir herkommen. Und wir wissen auch, und so realistisch muss man sagen, es gibt halt nun mal eine Korrelation auf Strecke zwischen dem, was man ausgeben kann für Lizenzspieler, welchen Tabellenplatz man erreicht. Und dann sind wir in den letzten 10 Jahren, es ist einfach so, wir haben so einen Abstand.
Aber diese Korrelation ist nicht in Stein gemeißelt.
Ja, aber es ist eine Korrelation. Es ist eine Korrelation. Und auf Strecke ist es so. Und deswegen müssen wir realistisch sein und sagen, wir sind, so viele Vereine sind so weit weg. Wir wollen aufholen und wir werden aufholen. Gar keine Frage. Aber das Allerwichtigste ist, frühzeitig die 40 Punkte zu erreichen.
Wir wollen die Personalien noch kurz durchgehen. Lothar, wäre es für Führich eine attraktive Überlegung, zu den Bayern zu gehen, trotz des gerade erst verlängerten Vertrages
beim VfB? Attraktiv, ganz sicher. Aber das Gleiche wie Guirassy vorher das Beispiel war. Führich bei Bayern, da spielt ein Coman überlinks, ein Gnabry überlinks, ein Tell kann überlinks spielen. Die Konkurrenz ist groß. Kommt er auf seine Einsatzzeiten, will er zur WM 2026 mit, da muss er spielen. In Stuttgart, glaube ich, hat er da mehr Chancen auf Einsatz wie bei Bayern München, weil bei Bayern München gibt es immer ein Hauen und Stechen. Da sitzen halt auch ab und zu Nationalspieler auf der Bank, die da nicht unbedingt sitzen wollen. Und ich glaube, auch Führich möchte nicht gerne auf der Bank sitzen, der will spielen. Und da ist eben da das Faustpfand, was der VfB da in der Hand hat, bei diesen Vertragsgesprächen oder die Spieler zu überzeugen. Die wissen, was sie beim VfB wert sind. Nicht jetzt wirtschaftlich, sondern eben auch das, was ihnen der VfB bieten kann. Tolle Atmosphäre im Stadion, Champions League, funktionierende Mannschaft, ein Trainer, der mit den Spielern kann. Sie wissen auch, wer Trainer ist in Stuttgart. Bei München weiß man es noch nicht. Und da gibt es schon viele Dinge, die da für den VfB sprechen. Und auch bei Führich, ich würde es mir überlegen. Also wenn er überzeugt ist, dass er hier seine Einsatzzeiten bekommt und irgendeiner garantiert ist, es garantiert keiner, ja, weil er muss Leistung bringen. Und in Stuttgart, wie gesagt, sind die Spieler natürlich, sagen wir mal, von dem, was Einsatzzeiten betrifft, können sie sich auf den Trainer verlassen. Da wissen sie, wer das entscheidet und was er von ihnen will. Neuer Trainer, neuer Verein, neue Konkurrenz ist natürlich dann auch ein bisschen unsicher, was eben dann diese vielleicht gesteckten Ziele oder höchstwahrscheinlich gesteckten Ziele auch in der Nationalmannschaft irgendwann Fuß zu fassen, sind dann vielleicht, ist ein bisschen Risiko dann dabei.
Das ist ja noch ein Punkt, der für Sebastian Hoeneß spricht. Er hat dem VfB ja Werte geschaffen. Wenn man hier mal schaut, Führich, Undorf, Mittelstädt, Guirassy, er hat die ja alle besser gemacht. Er hat sie letztendlich so weit gebracht, so geformt, dass sie kurz davor sind, bei der EM zu spielen, in der Nationalmannschaft möglicherweise tragende Rollen zu spielen.
Waldemar Anton. Alex Nöbel, Milo.
Wir können die Liste jetzt fast Stiller beliebig verlängern. Stiller, ich wüsste zumindest keinen, den er schlechter gemacht hat. Auch Stiller könnte natürlich, wenn die Mittelfeldpositionen nicht so besetzt wären, in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Warum denn nicht? Perspektivisch auf jeden Fall. Das schafft Werte für den VfB. Und vielleicht habt ihr das Glück, dass die bei der EM spielen und dass dann die Transfers erst nach der EM passieren. Könnt ihr dann noch ein bisschen mehr Geld in die Kassen spülen.
Wer wird denn jetzt Sportvorstand? Wird also Fabian Wohlgemuth befördert werden? Ich weiß, dass Sie dem Organigramm nach das nicht entscheiden, aber Sie sind ja jemand, der zu diesen Dingen auch befragt wird. Und es wird gemunkelt, spekuliert, wie auch immer, dass Christian Gentner dann sozusagen auch eins mit hochginge, wenn Wohlgemuth auf diese Position käme. Wie ist denn, jetzt mal neutral gefragt, der Stand der Dinge?
Der Stand der Dinge ist, dass der Aufsichtsrat das bald entscheiden wird, dass es einen Sportvorstand beim VfB Stuttgart geben wird. Ich habe das ja schon letztes Jahr auch eingefordert, weil es richtig ist, dass wir uns da breiter aufstellen. Und ich habe mich auch öffentlich ja schon dazu geäußert, dass Fabian Wohlgemuth da dann der ideale Mann ist für den Sportvorstand. Und ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass der Aufsichtsrat da auch die richtige Entscheidung treffen wird.
Hakt das daran, dass es, wir haben das eben andeutungsweise gehört, das würde den Rahmen der Sendung sprengen, aber doch Querelen rund um die Besetzung des Aufsichtsratsvorsitzes gab?
Nein, der Aufsichtsrat ist handlungsfähig. Es gibt eine neue Aufsichtsratsvorsitzende.
Frau Gönner.
Genau, es hat vielleicht in den letzten Wochen, Monaten da ein bisschen Verzug dadurch gegeben. Das ist klar, aber es wird da bald eine Entscheidung geben, da bin ich fest von überzeugt. Und es geht in die richtige Richtung.
Also Wohlgemuth, Gentner.
Geht in die richtige Richtung.
Also ich würde mutmaßen, dass das nicht gegen Wohlgemuth entschieden wird.
Und geht Armin Fehr als sportlich kompetente Persönlichkeit in den Aufsichtsrat, in Bälde?
Das ist etwas, was die Gremien besprechen müssen im Endeffekt. Nicht er, er ist ja nicht bei den Gremien, er ist ja hochbezahlt, er ist bei den Aufsichtsräten. Sie sind auf mich zugekommen schon vor längerer Zeit. Und ich war jetzt mal in Stuttgart und habe dem Aufsichtsrat mal gesagt, wie ich mir das dann auch vorstellen könnte. Und es liegt an Ihnen, wieder ein Gespräch zu führen.
Aber deine Bereitschaft wäre prinzipiell vorhanden?
Ja, das ist der einzige Verein, wo ich das machen würde, weil sonst spiele ich ja lieber Golf, wie Lothar sagt.
Es gibt schöne Golfplätze rund um Stuttgart.
Ja, eben auch noch. Ja.
Gut, dann haben wir, glaube ich, die spannendsten Personalien rund um den VfB Stuttgart und auch die sehr erfreuliche Situation beleuchtet und werden gleich sprechen über das, was den Bayern im Moment widerfährt, die XXL-Trainersuche. Gleich Thema auch bei uns bei Sky90, die Fußballdebatte. Bayern München, das ist keine neue Nachricht. In diesen Tagen sucht einen Trainer. Mit dieser Suche wollen wir uns beschäftigen. Xabi Alonso war eigentlich der Wunschkandidat. Auch Julian Nagelsmann wurde heiß gehandelt. Beide haben abgesagt bzw. werden sich weiterhin ihren bisherigen Aufgaben widmen. Bei Ralf Rangnick, dem aktuellen Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, war man sehr, sehr guter Dinge. Aber Max Eberl, auch Rangnick, sagte dann doch überraschend ab.
Es ist ein Kandidat, den wir sehr, sehr gerne bei Bayern gesehen hätten. Er hat sich entschieden, beim ÖFB zu bleiben, dort eine Europameisterschaft zu spielen, sich für die WM 26 zu qualifizieren. Dafür wünschen wir ihm alles Gute und das ist im Leben so. Das Schöne im Leben ist, das habe ich gelernt in meiner Zeit, die auch nicht immer ganz leicht war, wenn eine Tür aufgeht, geht andere Türen auf, wo man vorher gar nicht wusste, dass sie offen sein können.
Ein Zitat, das man sich auch auf der Zunge zergehen lassen muss und besprechen wird. Und vorher hören wir aber noch einmal Thomas Tuchel, denn es wurde auch darüber nachgedacht oder spekuliert, ob es nicht möglicherweise eine erneute Kehrtwende geben könnte und Tuchel doch bleiben könnte.
Also ich bin ja der total falsche Ansprechpartner.
Also Tür ist zu.
Im Moment gibt es auch von meiner Seite nichts anderes zu sagen. Der Verein hat die Initiative Ende Februar, glaube ich, ergriffen. Wir haben uns geeinigt. Seitdem sucht der Verein intensiv. Ich schätze wahrscheinlich auch jetzt vor unserem Gespräch und nachher auch wieder. Ja, das ist eine schlechte Motivation, dann irgendwie zu sagen, jetzt machen wir es auch wieder mit dir, können wir noch mal hin. Also, nee, von meiner Seite ist das im Moment eindeutig.
Täuschter Eindruck oder ist da jemand amüsiert?
Nee, ich glaube, das ist so. Also befreit, amüsiert, belustigt möglicherweise auch, weil die Situation für ihn ja auch relativ absurd ist, dass diese Diskussion jetzt wieder aufkommt, ob er nicht vielleicht doch weitermachen könnte. Ich stelle mir gerade die Konstellation vor, der FC Bayern zieht ins Champions-League-Finale ein, Thomas Tuchel wird Champions-League-Sieger und muss dann trotzdem gehen, ohne dass der FC Bayern einen Ersatz hat. Also die Konstellation ist schon abenteuerlich.
Können wir Rangnick trotzdem, Tuchel trotzdem, nach dem, was wir eben gehört haben, nach deiner Einschätzung endgültig rausnehmen?
Ja, nach dem, was alles gesprochen worden ist, auf jeden Fall. Ich würde auch da so ein Kreuz durchmachen wie bei den anderen drei da hinten.
Weil auch Uli Hoeneß ja und so weiter haben wir vergangene Woche sich eingelassen hat.
Genau.
Da wäre das zu reparieren.
Unter anderem auch das, ja. Aber ich glaube auch, Thomas Tuchel hat seinen Stolz und er sieht es ja auch ein bisschen lustig jetzt, diese Trainersuche bei Bayern München. Das hat man ja bei diesem Interview gemerkt. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass er damit abgehakt hat. Und wie gesagt, Thomas wird wieder neue Vereine finden. Er wird wieder eine Mannschaft bekommen, auch eine große Mannschaft, keine mittelmäßige. Dafür hat er zu viel erreicht in den letzten Jahren, auch sehr viele Erfahrungen gesammelt. Und das Kapitel Bayern München, Thomas Tuchel, ist nach dem Champions League Endspiel hoffentlich. Hoffentlich Champions League Endspiel, aber dann ist es vorbei.
Ja, möglicherweise ja mit einem Sieg. Sieht Tuchel dadurch jetzt zumindest indirekt besser aus? Dadurch, dass die Trainersuche sich so zieht, dass der Eindruck entsteht, der Club ist nicht einig und man natürlich dann auch irgendwie zu dem Ergebnis kommen könnte, naja, also vielleicht war ja nicht Tuchel alleine schuld an den Dingen, die während der Saison passiert sind.
Alleine ist nie einer schuld. Nicht der Trainer, nicht der Verein, es gehören immer alle dazu. Auch die Spieler haben ihren Teil dazu beigetragen, weil sie eben auch nicht so performt haben, wie man das eigentlich von der Mannschaft erwartet hat. Also gemeinsam aufgetreten häufig. Ja, auch wenn der Trainer in der Kritik steht, dann kann die Mannschaft das eigentlich intern auch mal unter sich regeln. Aber ich würde sagen, Thomas Tuchel steht so da, wie er da steht. Er nimmt die Sachen jetzt noch, diese Champions League-Spiele. Gestern hat er ja total rotiert. Fokus Champions League. Was anderes ist nicht mehr möglich. Und ich glaube, dass der FC Bayern im Endeffekt nicht gut dasteht mit diesen ganzen Absagen dieser Leute und speziell die Absage von Rangnick. Die tut den FC Bayern, glaube ich, am meisten weh. Weil alles andere vorher konnte man ja noch verstehen. Und es war klar, Alonso hat klar abgesagt. Nagelsmann hat sich unterhalten. Das ist normal. Das gehört zum Geschäft. Aber dann auch eine klare Absage. Aber das mit Rangnick, auch vielleicht das Wirtschaftliche, was mit reinspielt. Aber Rangnick, wie gesagt, er hat in Österreich, die lieben ihn, er kann seinen Fußball spielen lassen, er hat hohe Qualität in der Mannschaft, hat gute Voraussetzungen und nicht tagtäglich auf dem Trainingsplatz. Und ich glaube, Ralf Rangnick ist ein paar Jahre älter wie ich, 65, 66. Von dieser Seite her weiß er ja auch, was in den letzten knapp 30 Jahren gelaufen ist in seinem Leben. Und vielleicht möchte er auch ein bisschen seine letzten 10, 15, 20 Jahre als Trainer ruhig angehen.
Wie, Armin, interpretierst du die Aussage von Max Eberl, dass, wenn sich eine Tür schließt, eine andere sich öffnen könnte? Könnte man das auch mit Namen versehen? Also beispielsweise mit Flick, vielleicht sogar mit Guardiola?
Ja, das ist ja eigentlich eine allgemeine Phrase, wenn man die so nimmt, dass er einfach irgendwas sagt, dann kann man so deuten. Oder hat wirklich jemand im Kopf, mit dem jetzt keiner rechnet, dass der zu Bayern kommt?
Ja, welchen Eindruck hattest du?
Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich für einen Eindruck haben soll, weil das alles eine Farce ist. Also es kann doch nicht sein, dass man Bayern München dreimal absagen kann. Also natürlich kann es sein, dass man jemanden absagt, aber da spreche ich ja mit Alonso im Endeffekt so, dass es nicht rauskommt. Also ich weiß gar nicht, was das für, wie man sowas machen kann. Zuerst Alonso sagt offiziell ab. Wieso muss ich bestätigen, dass ich mit Alonso überhaupt gesprochen habe normalerweise? Weil ich glaube, Alonso mit dem Charakter wird der nicht sagen, die Bayern haben mich angefragt, den habe ich jetzt abgesagt, als Beispiel jetzt. Dann mit Nagelsmann, offen Nagelsmann, jetzt holen wir Nagelsmann, sagt ab, Rangnick ab. Jetzt sagen drei Mann Bayern ab, was ja völlig legitim ist, finde ich ja toll, was Alonso in Leverkusen macht. Aber wieso muss ich denn alles vorher sagen, damit mir jeder absagen kann? Dann mache ich mich doch lächerlich. Also ich kann mir keine Verhandlungen mehr führen, die einigermaßen geheim sind. Also ich kenne nichts anderes, wenn ich einen Trainer hole, dass ich nicht vorher sage, dass ich jetzt den hole und dann stehe ich da, wenn der mir absagt. Das ist für mich nicht
nachvollziehbar. Vielleicht haben dann die Reporter gut gearbeitet und Dinge
rausgeholt. Nein, ist ja mir wurscht. Wenn ich verantwortlich bin für diesen Transfer, dann bestimmt auch ich, ob ich was sage oder nicht. Also ich kann dann nicht sagen, ich verhandle jetzt mit Alonso, okay, der sagt mir jetzt ab und dann verhandle ich mit, ich finde das eine Farce.
muss ich echt sagen. Wir sind ja nie nur zwei Leute an solchen Verhandlungen.
Das weiß ich schon. Das
drei oder vier oder fünf.
Sag mal,
und wir bohren natürlich auch immer nach, ist ja vollkommen klar.
Ja, ja, klar. Aber normalerweise
Patrick ist am Spielfeldrand, jetzt, wir jeden jetzt Tag am Telefon.
Max Eberl derjenige, der das machen sollte, oder?
Ja. Ja, natürlich.
Das ist aber so, eher bei Bayern, ehrlich gesagt, gut, auch nicht hundertprozentig geklärt.
Aber das hilft ja nichts. Also das hilft uns ja nichts. So kann man ja nicht in der Öffentlichkeit, der eine sagt, er kommt jetzt und der andere sagt dann wieder ab. Muss ich sowas machen? Als professioneller Club muss ich mir jetzt drei Absagen einhandeln. Offiziell.
Ja, deswegen sieht es ja nicht gut aus. Alex Werle guckt so gemütlich von der Seite zu und ist froh, dass er in der Diskussion nicht unmittelbar beteiligt ist. Wie nehmen Sie das wahr, wenn Sie aus Stuttgarter Sicht bzw. aus Ihrer Sicht als langjähriger Funktionär darauf schauen?
Also wenn der FC Bayern eines nicht braucht, dann Tipps von Alex Werle zu dem Thema. Ganz ehrlich. Weil, also es ist ja alles besprochen worden. Klar, in der Außenbetrachtung wirkt es dadurch, dass eben viel spekuliert wurde, ein bisschen schwierig. Aber also ich bin mir bei einem ganz sicher, dass der FC Bayern auf alle Fälle am ersten Spieltag einen sehr, sehr guten Trainer haben wird, der wieder um die deutsche Meisterschaft mitspielen wird, wieder um den Einzug mindestens ins Halbfinale der Champions League. Und wir müssen uns um den FC Bayern gar nicht so viele Sorgen machen, glaube ich.
Wie hat Eberl das gemeint, Lothar, mit der Tür, die aufgeht? War das eine Phrase, wie Armin Fee eben meinte?
Ich würde Armin nie widersprechen. Also ja, es ist eine Phrase, aber natürlich muss er sich
jetzt nach... Durftest du Armin früher widersprechen oder umgekehrt?
Nee, wir haben uns nie widersprochen. Wir waren immer einer Meinung.
Bin verstanden.
Nein, der Max sagt das natürlich, weil er jetzt einen anderen Trainer suchen muss. Er muss in eine andere Tür rein, ob die jetzt offen oder zu ist. Ja, irgendwann muss er der hat ja auch versucht, Alonsos Tür aufzustoßen, Nagelsmann Tür aufzustoßen, Rangnick die Türe aufzustoßen. Also das ist im Endeffekt, ist das ganz klar, dass, was Alexander gesagt hat, der FC Bayern wird irgendwann schon einen Trainer finden. Ja, aber dieses Thema, das schadet ja auch dem Verein. Das ist ja nicht der FC Bayern, das ist der große FC Bayern, wo jeder eigentlich als Spieler, als Trainer gerne hingegangen ist. Und jetzt auf einmal
Der FC Bayern braucht einen Befreiungsschlag in dieser Frage. Und ich übersetze diesen Satz, und ich finde, man kann den übersetzen mit denke das Undenkbare. Du hast den Namen eben schon erwähnt, Guardiola. Wenn es im Promillebereich eine Chance gibt, Guardiola zurückzuholen, und man hört aus England, dass er sich Gedanken macht, wie es dort weitergehen soll. Er hat dort alles gewonnen, er hat Vertrag bis 2025, ist jetzt 8 Jahre da. Er hat eine München-Affinität, hat immer noch eine Wohnung in München, ist befreundet mit Karl-Heinz Rummenigge. Kann man jetzt ganz,
er hat
ganz
noch viele... eine Wohnung?
Ja, ja.
Also man lernt hier auch immer was über den jeweiligen Wohnungsmarkt.
Er ist ja oft hier
und
pflegt Freundschaften.
Aha.
Und er liebt diese Stadt, hat er gerade gesagt. Er liebt diesen Verein letztendlich. Und wenn es die Chance gibt, muss man dieses Undenkbare denken, finde ich.
Einmal noch zur Ergänzung. Er wird auch zitiert in München bin ich gescheitert. Richtig. Also was ja dann wiederum bedeuten würde, da ist noch was, da steht noch was auf. Da ist noch
eine Rechnung offen. Ja. Er hat den wahrscheinlich besten Bayern-Fußball spielen lassen in der Geschichte, vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber auf jeden Fall sehr, sehr guten Fußball spielen lassen. War auch erfolgreich, aber immer nur bis zum Halbfinale der Champions League, wo er dann an spanischen Mannschaften gescheitert ist. Also da ist schon noch irgendwie etwas, was an ihm kratzt und was möglicherweise ein Argument sein könnte. Alles konjunktiv. Ne? Also
ja, das ist klar. Jetzt. Ja, ja.
Aber ich finde, wenn man
diese gesamte Trainersuche
im Moment ist es ja wirklich so, dass man das Undenkbare denken muss, weil einfach auch viele undenkbare Dinge passiert sind.
Könnte Klopp auch so ein undenkbarer Name sein? Da habe ich eigentlich den Eindruck, das ist ausgeschlossen, um ehrlich zu sein.
Ist deshalb ausgeschlossen, weil ich glaube, Klopp zu seinem Wort steht und er hat für sich selber entschieden, dass er ein Jahr Pause macht.
Und die nächste Frage ist, wäre Klopp tatsächlich interessiert, zu den Bayern zu gehen? Guardiola, aber das lassen wir jetzt außen vor. Guardiola.
Hat sich noch nicht so geäußert. Ja. Also ja, klar, dass er weitermachen möchte bei Manchester City. Und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, alles konjunktiv, dass er hier ganz gerne noch etwas vollenden möchte.
Ja, wäre auf jeden Fall ein großer Trainer, der die Allianz Arena zum Leuchten bringen könnte. Das auf jeden Fall.
Ist es in irgendeiner Form realistisch? Also wir wollen ja schon versuchen, irgendwo auch halbwegs bei den Karten.
Ich würde jetzt nicht bei den Buchmann auf Guardiola setzen.
Es gibt auf jeden Fall gute Quoten.
Ja, es gibt gute Quoten. Ja. Also ist die Wahrscheinlichkeit dann doch nicht so groß, weil es gute Quoten gibt.
Warum hat denn die Attraktivität der Bayern, das ist ja erkennbar und das kann man ohne Hohn und Spott sagen, offensichtlich bei Trainern der absoluten Top-Kategorie gelitten, jedenfalls für den Moment?
ja, für die viel Unruhe und die Alpha-Tiere, die eben über Jahrzehnte Bayern geführt haben. Das hat man Hasan und Oliver Kahn im Endeffekt nicht so zugetraut. Da hat es ja auch alle 17, 18 Monate eine Trainerentlassung gegeben, ob das Niko Kovac war oder Hansi Flick oder Julian Nagelsmann. Ja, man bringt einfach nicht mehr diese Stabilität auf diese Position herein, wie früher Udo Lattek, wie Ottmar Hitzfeld, wie Guardiola. Die waren 4, 5 Jahre hier. Und die haben dann eben auch diese Titel gehabt. Ist was zusammengewachsen. So kann ja nichts zusammenwachsen, wenn jede 1,5 Jahre ein neuer Trainer kommt mit neuen Ideen, mit neuen Spielernamen etc. etc. Ist ja alles Unruhe. Und diese Unruhe braucht auch nicht der FC Bayern. Ein bisschen Unruhe gehört dazu beim FC Bayern. Aber diese Unruhe, die zurzeit da ist, die spiegelt eben dann auch so ein bisschen die sportliche Qualität auf dem Platz.
Einmal noch mal zu Rangnick. Es ist ja schon irgendwie erstaunlich, warum es diese Kehrtwende gab. Wurden auch Gedanken dann geäußert von ihm oder so, oder wurden kolportiert, bei denen man dachte, das hätte sich vielleicht vorher auch schon irgendwie so denken können. Also warum hat er da doch offensichtlich kurzfristig nochmal umgedacht?
Also ich bin mir sehr sicher, dass er sich das nicht einfach gemacht hat.
Ja. Dass er jetzt eine Europameisterschaft beispielsweise zu spielen natürlich. Hat, das war vorher auch schon klar.
Aber ja, klar, selbstverständlich. Aber er hat natürlich auch etwas aufgebaut und hat die Möglichkeit, dort weiter etwas aufzubauen. Soweit ich weiß, wirkt er ja auch da in die Nachwuchsnationalmannschaften, schaut also, dass österreichische Nationalspieler besser ausgebildet werden für die A-Nationalmannschaft der Perspektive, also der Zukunft. Und der hat natürlich auch eine Verantwortung den Spielern gegenüber. Und klar war das ganz, ganz sicher für ihn reizvoll, den großen FC Bayern nochmal zu trainieren. Anders ist es ja auch nicht zu erklären, dass er erst eine grundsätzliche Zusage gegeben hatte und dann halt die Kehrtwende macht. Die werden ihn natürlich auch bearbeitet haben. Die Österreicher vom ÖFB und ihm halt Optionen aufgezeigt haben, vielleicht noch mehr Einfluss, vielleicht noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten und eben, er muss nicht jeden Tag im Druck auf dem Trainingsplatz stehen. Und all diese Faktoren haben eine Rolle gespielt. Er hat sich das ganz, ganz sicher nicht einfach gemacht und hat sich dann aber eben so entschieden.
Also Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick haben ja in 6 Wochen eine ganz große Aufgabe für ihr Land, für ihren Arbeitgeber. Und dann vorher bei Bayern München zu unterschreiben, zur Europameisterschaft mit Österreich oder mit Deutschland zu fahren, und dann sich trotzdem Gedanken machen über die Kaderplanung des FC Bayern. Ich glaube, gesunder Menschenverstand sagt, das passt nicht zusammen. Man hätte ja beide Trainer vor der Europameisterschaft dann vom jeweiligen Arbeitgeber eigentlich wegschicken müssen. Weil Rangnick hätte sich ja nicht auf Österreich konzentrieren können, wenn er bei Bayern München am Dienstag unterschrieben hätte. Also ich glaube, sie haben alle die richtigen Entscheidungen getroffen, die da oben durchgestrichen sind. Sie haben hohe Qualität. Sie hätten auch alle 3 zum FC Bayern irgendwie auf eine Art und Weise gepasst. Aber sie haben ihre Verpflichtungen nicht nur gegenüber sich selbst und gegenüber der Mannschaft da, gegenüber der Nation Österreich, Deutschland. Die Deutschen wollen wieder ein großes Turnier spielen. Und Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick haben ihre Verträge bis 26. Julian hat den Halt von Rudi Völler. Rudi Völler steht voll zu ihnen. Rangnick, der österreichische Verband, steht zu ihnen. Und bei Bayern weiß man nicht, wie lange das da jemand zu dir steht. Und das sind natürlich auch Dinge, die einen verunsichert haben.
Aber wenn du jetzt einen Namen nennen dürftest, der einigermaßen realistisch ist, der verfügbar wäre oder an den die Bayern rangehen könnten, wer wäre das? Wer wäre dein Wunschtrainer für die Bayern?
Also ich bin da bei Lothar im Normalfall. Mir fällt im Prinzip jetzt nur Hansi Flick ein, was es anbelangt. Wobei, wenn Max Eberl natürlich sagt, es ist ja Tür auf, ist eine neue Tür aufgemacht worden, an die man nicht gedacht hat, wenn es ernst war, dann ist es sicher nicht Hansi Flick. Weil die Tür wäre leicht aufzuhaben, also ja. Wo man dann denken könnte. Also im Moment, Gott sei Dank, muss ich mir da keine Gedanken machen, was das anbelangt. Sie finden sicher einen. Ich meine nur, das, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, das ist eigentlich der größere Umbruch aufgrund der wirklich herausragenden Persönlichkeiten, die Bayern jetzt über 20, 30 Jahre hatte. Und jetzt kommt was anderes danach. Ich glaube, das ist das Schwierigste eigentlich für Bayern überhaupt.
Das wird ein Prozess, den die Bayern weiter werden gestalten müssen. Das auch Uli Hoeneß wird loslassen müssen. Also
wenn du ein Ex-Spieler, da müsst dann schon so, sage ich mal so, von der Kapazität Lothar Matthäus kommen. Oder wir haben es mit Oli Kahn versucht. Ja, auch mit Spielern, haben es ja versucht. Es hat nicht geklappt mit Ex-Spieler. Aber es wird kein so einfach ein Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer ist Gott gewesen und Uli Hoeneß. Solche zu finden, ja, danach, Das ist die größte Schwierigkeit.
Gut, vielleicht wird es nochmal um Schweinsteiger gehen, vielleicht um Lahm auf Strecke, um Thomas Müller, aber das sind
jetzt... Ja, ob die das alles so können. Also das waren zwar herausragende Persönlichkeiten, aber die konnten den Job natürlich auch. Ne?
Ja, insofern merkt man natürlich, was die Bayern tatsächlich, also was das eben auch für Persönlichkeiten waren und sind. Ein Hoeneß, der alles miteinander verbunden hat, Franz Beckenbauer, auch Karl-Heinz Rummenigge, auch mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Kurz über das, was konkret ansteht, Alex Werle. Werden die Bayern sich in Madrid durchsetzen?
Für den deutschen Fußball wäre super. Ich wünsche das natürlich auch Borussia Dortmund. Klar, und wenn Dortmund dann auch Champions League-Sieger werden sollte, dann haben wir nochmal einen zusätzlichen Platz. Und das ist immer gut für den deutschen Fußball. Aber ich glaube, jetzt wird ein enges Spiel natürlich. Schade, dass sie da im Hinspiel jetzt nicht gewinnen konnten. Ich drücke die Daumen.
Hat es das Zeug zum Epos? Also Halbfinale?
Immer.
Im Bernabeu, 2-2.
Im Bernabeu ist immer Epos, schon vorm Anpfiff letztendlich. Ich hoffe, dass Bayern es schafft, wobei die Voraussetzungen denkbar schlecht sind. Guerrero fällt jetzt noch aus. Unter anderem Dyer ist angeschlagen. De Ligt und Musiala sind noch fraglich, ob die wirklich fit sein werden. Ich hoffe, dass sie die alle hinbekommen und dann von mir aus im Elfmeterschießen. Also nichts dagegen. Ich würde gerne Wembley Reloaded 11 Jahre danach nochmal erleben.
Ja, freuen uns alle. Es sind 50-50-Spiele, würde ich sagen. Dortmund, gute Ausgangsposition, aber genauso wenig weiter wie Bayern München. Sie müssen da drüben die Leistung wiederholen, die sie zu Hause häufig gezeigt haben, jetzt in der Champions League. Das in Paris. Sie haben die Erfahrung gemacht beim ersten Gruppenspiel, wo sie 2-0 untergegangen sind in Paris. Haben sie sehr schlecht gespielt. Schlechteste Champions League-Spiel in dieser Saison. Und Dortmund hat Chancen. Bayern hat Chancen. Sie waren die bessere Mannschaft hier in der Allianz Arena.
Was ist der Schlüssel für die Bayern?
Ja, dass sie einfach in der Defensive sich nicht diese Fehler erlauben. Nicht nur gegen Real Madrid, wo sie sich Fehler erlaubt haben. Ja, das sind Fehler, die dir nicht passieren dürfen auf diesem Niveau. Die werden bestraft. Ja, und natürlich in Bernabeu zu spielen, ist schon ein bisschen was anderes. Ja. Ja, der Heimvorteil bei Real Madrid, der hat immer noch eine besondere Wirkung, eine besondere Kraft. Auch teilweise mal auf den Schiedsrichter.
Selber erlebt?
Ja, freilich. Ich hab gewonnen in Bernabeu, ich habe verloren, trotzdem weitergekommen. Das war mal Mitte der 80er.
Mit Udo da ging es auch heiß her bei dem Spiel damals.
Ne? Genau, richtig. So, ja. Klaus Augenthaler vom Platz nach 20 Minuten, dann einzeln verloren. Aber das Hinspiel hat man, glaube ich, 3 oder 4-1 gewonnen. Dann weitergekommen, meine letzten Spiele für Bayern München im Jahr 2000. In Bernabeu 4-2 gewonnen, zu Hause 4-1 damals, gewonnen. Ne? Ja, es ist schon lange her. Aber wie gesagt, Bernabeu ist was Besonderes. Sie haben da auch gute Spieler. Aber im Endeffekt, Bayern München, davor haben sie Angst. Real Madrid hat irgendwo eine gewisse Angst vor Bayern München.
Bestia Negra.
Weil sie häufig schon den Madrilenen das Leben sehr schwer gemacht haben.
Real Madrid übrigens spanischer Meister. Herzlichen Glückwunsch. Also spielen eine sehr, sehr stabile Saison insgesamt. Kann man das an Schlüsselduellen festmachen? Also man sagt ja, große Spieler entscheiden große Spiele. Harry Kane wäre einer, Bellingham beispielsweise einer auf der anderen Seite. Man könnte jetzt ganz viele aufzählen.
Ja. Ich glaube, ein Spieler macht es heute nicht mehr so aus, wie es vielleicht früher mal der Fall war.
Auch nicht so ein Vinicius zum Beispiel vorne mit seinem Tempo.
Ja, natürlich. Natürlich kann er das auch. Ich meine, die Spiele, da werden auch große Spieler geboren. Bellingham ist ja noch ein junger Hüpfer. Ja? Also, dass der schon auf dem Niveau spielt, muss ich sagen, Hut ab. Ich glaube, die Spiele waren jetzt eng, muss man sagen. Auch Paris hat natürlich auch hochkarätige Chancen gehabt in Dortmund. Das ist ein Tor vor. Also es sind beide Spiele eng, was ja toll ist für uns, dass wir zuschauen können. Ich wünsche mir natürlich auch, dass sie beide ins Endspiel kommen als Deutsche. Widerspricht eigentlich dem, was ich sage, wenn ich mir die Premier League anschaue, wo ich sage, Bundesliga ist eigentlich relativ schwach, bis auf die Mannschaften, die jetzt oben spielen mit Stuttgart und mit Leverkusen und mit Bayern. Und Leipzig muss man natürlich, darf man auch nicht vergessen. Aber dann ist es relativ schwach, das Niveau. Und trotzdem haben wir zwei im Halbfinale und eigentlich schon einen im Finale. Europa League-Finale. Widerspricht eigentlich dem, wenn ich mir die Liga so anschaue, die Spiele innerhalb der Liga anschaue, widerspricht dem. Aber für deutschen Fußball wäre es sicher gut.
Ja, ganz konkret ist es ja so, dass Bayern München und Borussia Dortmund auf dem internationalen Parkett einfach auch andere Leistungen ganz abgeliefert andere Leistung. Haben aus verschiedenen Gründen als beispielsweise in der Liga Leverkusen konstant überall unterwegs. Und wenn wir über Borussia Dortmund sprechen, sprechen wir über Marco Reus. Ich war gestern in Dortmund. Er hat zum Saisonende seinen Abschied aus Dortmund nach 12 Jahren angekündigt. Und wer gestern dabei war, der wird das nicht vergessen. Das waren echte Gänsehautmomente und das hat natürlich auch Marco Reus selber bewegt.
Unbeschreiblich. Also ich habe es gerade bei den Kollegen schon gesagt, dass die Jungs jemanden nach vorne rufen, den Namen lautstark rufen, das ist mit nicht zu ersetzen. Und, ich bin unfassbar dankbar.
Ich bin auch wirklich, ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich Trainer von Marco Reus sein durfte. Wenn man sich das jetzt anguckt, er ist 12 Jahre Profi hier. Ich bin jetzt die letzten 6 Jahre an seiner Seite gewesen, in verschiedenen Funktionen. Wenn ich mir was hätte wünschen dürfen, dass es nicht die letzten 6 Jahre seiner Karriere bei Borussia Dortmund sind, sondern die ersten 6. Aber wir haben jetzt wirklich noch einen sehr besonderen Monat vor uns und wir wollen gemeinsam was Unvergessliches erreichen und schaffen. Und wenn er so leistet wie heute, dann bin ich sehr, sehr optimistisch.
Und er hat Lothar nicht ausgeschlossen, dass Reus sogar in der Startelf steht. Wäre das das i-Tüpfel hier auf einer Karriere, die Höhen und Tiefen hatte, vor allem auch verletzungsbedingt. Wenn Reus A ins Endspiel käme und es B mit dem BVB sogar gewinnen könnte.
Und er von Anfang an dabei ist.
Ja.
Das wäre natürlich für ihn, das wäre ihm zu gönnen.
Ja.
Aber ob der Trainer dann vielleicht jemand, der in den letzten Wochen ja mehr doch auf der Ersatzbank war, gestern hat er rotiert, deswegen hat er auch wahrscheinlich von Anfang an gespielt, weil wenn es gestern in dem Spiel richtig um was gegangen wäre, was er seit letzten Mittwoch nicht mehr war, weil der 5. der Bundesliga automatisch an der Champions League teilnimmt, dann hätte er wahrscheinlich gestern auch nicht von Anfang an gespielt, aber so war es natürlich, ja, besser kann es nicht laufen, er schießt noch ein Tor, kurz vor Schluss Auswechslung, Standing Ovation von 80.000, dann alleine vor die Süd. Also hat er verdient, hat er wirklich verdient, weil er, glaube ich, in Dortmund sehr, sehr viel geleistet hat, trotz seiner vielen Verletzungen, immer wieder zurückgekommen, immer wieder rangekämpft. Und er ist ein Dortmunder Jung von dieser Seite her. Wie gesagt, würde ich ihm auch ein Champions-League-Endspiel wünschen.
Und den Sieg. Ja, wobei, ja, gut, also da müssen wir jetzt
kommt immer drauf an, gegen wen sie spielen.
Gegen die Bayern, ne? Gehen, okay, also gut.
Eine große Karriere.
Ja. Es gibt ja welche, so, die sagen, die Karriere sei unvollendet, weil er in Anführungszeichen nur 2-mal DFB-Pokal gewonnen hat. Das sind aber sehr respektable Titel, ohne jede Frage, ohne Wenn und Aber. Auf der anderen Seite, wenn er sich damals in diesem Freundschaftsspiel gegen Armenien nicht verletzt hätte, würden wir hier vermutlich über den Weltmeister Marco Reus sprechen.
Absolut. Das ist ja die Tragik an seiner Geschichte, dass er ein begnadeter Fußballer war, natürlich immer noch ist, aber dann diese Verletzungshistorie hatte, die immer vor dem Höhepunkt, den möglichen Höhepunkt, ihn halt aus der Bahn geworfen hat. Umso respektabler, dass er trotzdem so eine große Karriere hingelegt hat und eine Dortmund-Legende geworden ist. Ich kann mich daran erinnern, dass der FC Bayern mal sehr, sehr heiß auf ihn war und dann unter anderem deshalb Abstand genommen hat, weil sie Sorgen hatten wegen seiner Verletzungsanfälligkeit. Mhm. Also wirklich sehr, sehr schade. Toller Fußballer, ich habe ihn immer gerne spielen sehen. Und ja, schade, dass er geht.
Und er hört auch nicht unbedingt
vielleicht
auf.
Mit einem großen Ausrufezeichen.
Genau, das ist noch ungeklärt. Da sind verschiedene Optionen offensichtlich auf dem Tisch. Ich hatte nicht unbedingt den Eindruck, dass Marco Reus seine Karriere jetzt beenden wird. Aber beim BVB wird er gehen. Ist er ein Beispiel dafür, dass es nicht nur die großen Titel braucht, um wirklich zum Idol zu werden?
Absolut. Und das ist auch, man sieht es ja bei den Fans in Dortmund. Wenn man das gestern sieht, wie er verabschiedet worden ist, dann ist es deshalb, nicht weil er große Titel, sondern weil er 12 Jahre immer Leistung gebracht
plus
hat.
Plus 10 Jahre in der Jugend noch.
Ja,
ne?
War er auch noch im Endeffekt. Und es ist vielleicht auch mal ein Trend, wo man sagt, vielleicht bleibt man einfach mal länger irgendwo. Vielleicht, wo man sich richtig wohlfühlt und wo man absolute Verbundenheit hat. Vielleicht ist es für den einen oder anderen Jungen mal auch ein Beispiel. Ja, Chris Führig zum Beispiel, dass er nicht weggeht jetzt in Stuttgart.
Weiß nicht, ob das
als Dankbarkeit, nein, aber ich sag mal, es ist eine tolle Karriere, die er hingelegt hat und immer wieder zurückgekommen. Hut ab.
Ja, man merkt, dass die Fans das einfach, dass es da eine Sehnsucht nach gibt. Thomas Müller ist auch so ein Beispiel. Sie haben bei Clubs gearbeitet, Köln, wo es große Legenden gibt von Schumacher über Littbarski und ja,
aber dann
Schäfer.
Aber dann Hector nicht vergessen zum Beispiel.
Genau.
Auch Hector. Er war jemand, der immer bei irgendwelchen, der ist sogar in die zweite Liga mitgegangen.
Ja.
Als Nationalspieler.
Ja, ich weiß, ich habe den Vertrag gemacht. Also es war Sensation. Also ich hätte es nie gedacht, dass der
bleibt.
Er hat ein Angebot gehabt aus Dortmund. Es war unschlagbar.
Ich schon.
Und ist bei uns, er war immer optimistisch, muss ich sagen. Ja. Ich habe gesagt, der bleibt uns nicht, weil der kann dann nicht in die zweite Liga gehen.
Also aber das sind so ganz besondere Typen, oder?
Genau, das ist ja du hast das ja richtig gesagt, das würde man sich ja natürlich wünschen. Das ist ja auch Identifikation. Er ist ja sehr, wirklich sehr heimatverbunden. Dann auch Marco Reus, Aki Watzke hat ihm ja auch angeboten, nach seiner aktiven Dortmund zurückzukommen. Aber genau das ist ja das Schöne eigentlich, gerade in den letzten 12 Jahren. Ne? Vielleicht war es früher noch ein Stück weit einfacher mal, 20 Jahre beim Club zu bleiben oder 15 Jahre. Aber du hast so viele Versuchungen, so viel Geld wird dann umgesetzt. Und dann dennoch zu bleiben, das schafft einfach brutale Identifikation. Das hat man ja gestern auch gesehen, das waren Bilder. Und deswegen, ich wünsche Borussia Dortmund natürlich, dass sie ihn dann auch später einbinden können im Club. Das gelingt ja auch nicht allen Clubs. Und ja, du hast es vollkommen richtig gesagt. Jonas Hector war ein Beispiel in der jüngsten Vergangenheit, der wirklich als Nationalspieler mit in die zweite Liga gegangen ist und auf sehr, 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 sehr viel Geld verzichtet hat. Barcelona, Borussia Dortmund, die waren dran und ja, das hilft jedem Club. Aber am Ende hilft's auch jedem Spieler, denn darauf kannst du zurückschauen und kannst auch stolz sein.
Ja, ich hatte gestern auch bei Marco Reus den Eindruck, dass er mit seiner Karriere komplett im Reinen ist. Und insofern würdigen wir das hier. Ein Künstler am Ball und es ist ja noch nicht vorbei. Wie gesagt, Borussia Dortmund kämpft um den Einzug ins Champions-League-Finale, die Bayern auch. Und diverse Clubs, unter anderem der 1. FC Köln, kämpfen gegen den Abstieg, wenn bei den Kölnern auch sogar schon aus einer fast verzweifelten Position. Gleich sprechen wir darüber bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und widmen uns jetzt dem Abstiegskampf. Heute wurden an der Alten Försterei die berühmten Big Points vergeben, denn zwei direkte Konkurrenten trafen aufeinander, Markus Gaub, nämlich Union und der VfL Bochum.
Bochum gewinnt bei Union Berlin mit 4:3 und kann jetzt nicht mehr direkt absteigen. Den Anfang in der 16. Minute macht Maximilian Wittek mit seinem zweiten Saisontreffer. Die 1:0-Führung für die Gäste. Wittek schnürt dann in der 31. seinen ersten Doppelpack in seiner Bundesliga-Karriere nach Vorarbeit von Osterhage. Das 2:0. Den 3:0-Halbzeitstand erzielt Kevin Schlotterbeck. War ja mal für eine Saison an Union ausgeliehen. In der zweiten Hälfte Union dann wie ausgewechselt nach 3 personellen Veränderungen. 58. Jorbe Vertessen mit dem 1:3 und 63. Chris Bedia mit dem 2:3. Anschlusstreffer. Aber Bochum 20 Minuten vor dem Ende durch Philipp Hofmann wieder mit 4:2 vorne, ehe Union durch Benedikt Hollerbach auf 3:4 verkürzen kann. Für Union das 6. sieglose Spiel in Folge.
Die Berichterstattung in dieser Woche, Sie haben das mitbekommen. Wie optimistisch sind Sie nach dieser Niederlage, dass Sie auch in der kommenden Woche noch Trainer von Union Berlin sind?
Ja, das ist nicht die Frage für mich. Ich mache meine Arbeit. Ich werde, solange ich beim Union bin, werde meine Arbeit professionell machen, werde versuchen, Union Berlin in die Liga zu halten. Und viel aussichtsloser hat die Situation ausgeschaut, wenn ich Mannschaft übernommen habe.
Letztes Spielstreich. Glaubst du, dass Union noch reagiert?
Könnte ich mir vorstellen.
Also es wirkt jetzt bei Bielica ergebnisoffen, sagen wir mal so.
Also ich würde das nicht ausschließen, dass sie noch reagieren. Also da scheint einiges im Argen zu liegen zwischen Mannschaft und Trainer, was man so hört. Könnte schon passieren.
Spielen eine absolute, ja nicht eine, also spielen eine komplizierte Saison.
Ja, man muss aber sagen, es war ja eine Reaktion da. Ja? Ja. Also die Reaktion haben sie gezeigt in der zweiten Halbzeit, wenn du 0:3 zurücklegst, gibst vielleicht auf, nicht sie, vor allem nicht im Heimspiel an der Alten Försterei. Also irgendwo stimmt zumindest der Charakter der Mannschaft, auch wenn sie heute die erste Halbzeit wahrscheinlich unterirdisch gespielt haben.
Ja, und sie können noch rutschen auf einen Relegationsplatz, wenn Mainz im Spiel heute Abend 19.30 Uhr gewinnen sollte. Also das ist für Union schon sehr, sehr kompliziert aus der Champions League. So kann es auch gehen, Armin. Deswegen hat vielleicht Alex Werle von den 40 Punkten gesprochen. Auf einen Relegationsplatz. Und wir wollen oder müssen auch noch kurz sprechen über den 1. FC Köln. Und deshalb schauen wir da, das macht wieder Markus Gaub, auf 90 torlose Minuten gestern gegen den Sportclub Freiburg.
Nur 0:0 zwischen Köln und Freiburg. Der Punkt ist wohl zu wenig für den FC. Die Partie insgesamt Höhepunkt Arm in der zweiten Hälfte. Dann noch die besten Gelegenheiten. 67. Grifo Höhler, der das Tor nicht treffen kann. Köln mit einem guten Auftritt, aber je näher es dem Tor ging, desto ungefährlicher wurde es dann. 71. Tigges und die Chance für Alidou, aber Atupolu an diesem regnerischen Abend in Köln unüberwindbar. 7 Minuten vor Schluss, nochmal diese Gelegenheit mit Alidou, kommt an seinem Gegner vorbei, kriegt den Schuss los, aber Atupolu ist da. 0:0 der Endstand, es wird düster in Köln und Freiburg springt auf die 7.
Noch ist es nicht vorbei. Wir haben noch die Möglichkeit rein rechnerisch. Und bevor das nicht soweit ist, werden wir nicht aufgeben. Und dann schauen wir weiter, was die Tage passiert.
Gab für Sie eine Jobgarantie vom Präsidenten? Kann das nochmal ein Bärendienst werden? Wir haben heute auch sehr viele Proteste gesehen.
Also letzten Endes geht es doch da nicht um einzelne Personen. Es geht auch nicht um mich. Es geht darum, dass man erst FC Köln bestmöglich nach vorne bringt. Und
waren diese Äußerungen zur Unzeit?
Vom Präsidenten?
Ja.
Also letzten Endes kann man das ja wahrnehmen, wie man will. Entscheidend ist, wie es im Innenverhältnis wahrgenommen wird. Und ich glaube, für die Mitarbeiter war es ein wichtiges Zeichen, dass der Plan ist, Kontinuität walten zu lassen.
Jetzt muss man dazu sagen, wir schauen gerade auf die Tabelle. Also so stellt sie sich im Moment dar. So wie eben erwähnt, Union Berlin kann auf den Relegationsplatz rutschen. Und für den ersten FC Köln wird es sehr, sehr schwer, überhaupt diesen Relegationsplatz noch zu erreichen. Da müssten schon viele Umstände zusammenkommen. Also wir müssen jetzt fair bleiben. Also in solchen Situationen sind alle Äußerungen irgendwie schwierig. Aber wenn man natürlich hört, entscheidend ist das Binnenverhältnis, dann fragt man sich schon, warum er das genau so meint. Alex Werle guckt noch relativ verbissen Richtung Tabelle und war 9 Jahre beim ersten FC Köln. Und da gibt es logischerweise auch noch eine Verbundenheit. Wäre es ein vermeidbarer Abstieg?
Boah, es ist für mich schwierig, ne? Also es ist ja schon meine zweite Heimat geworden über die 9 Jahre und ich mag einfach die Stadt und die Menschen, die dort leben. Es ist einfach toll, dort zu sein. Vermeidbar, das ist von außen betrachtet immer leicht zu sagen. Ne? Und es waren wichtige Spieler.
In den Abstieg mit Jonas gespart, Hector, Elias wäre die Skiri. Frage dazu.
Jonas Hector, Elias Skiri zu verlieren ist schwierig, klar. Man hätte vielleicht gerade in der Offensive ein bisschen mehr machen können. Aber wie gesagt, ich bin jetzt wirklich der Falsche, der da jetzt dem FC im Nachhinein Tipps geben sollte. Es sind noch 2 Spiele offen. Man kann 6 Punkte holen und wenn die Mainz jetzt heute nicht gewinnen, du hast noch gegen Union Berlin das direkte Spiel, das sind noch 3 Punkte. Also ist nichts verloren, ich drücke die Daumen und alles andere müssen die Kölner selbst bewerten im Nachhinein, was sie hätten anders machen können, aber wie gesagt, da bin ich jetzt wirklich der Falsche.
Oder Armin Fee nimmt mal hier eine Einschätzung vor. Sie waren beim 1. FC Köln, Sie kennen auch den aktuellen Präsidenten Werner Wolf, der sich selber sozusagen und auch Keller so eine Art Jobgarantie ausgestellt hat. Das ist das, was eben im Interview schon anklang. Wie kommt das bei Ihnen an, Armin?
Ja, ich meine, ich war da mal Geschäftsführer, deshalb will ich eigentlich gar nichts groß dazu sagen. Tut man eigentlich auch nicht, wenn man da mal war und dann weggeht. Allerdings mit der Aussage kann ich mal gar nichts anfangen, wenn man dann sagt, man macht weiter so. Ja, was heißt es dann, wenn man dann weiter so macht? Das sollte wirklich so sein, dass sie jetzt runtergehen. Mit der Sperre, die sie nächstes Jahr haben, macht man dann weiter so, dass sie nochmal runtergehen? Oder was meint er denn damit? Man macht weiter so. Also ich kann dem nicht nachvollziehen. Ich glaube, man sollte einfach Analyse machen. Warum, weshalb? Und dann kann man immer noch sagen, okay, ich glaube, es ist besser, wir machen alle weiter. Aber nicht jetzt schon sagen, wo noch gar nichts passiert ist. Davon schon zu reden, letzte Woche davon zu reden, dass sie dann auch wieder rauf wollen. Das suggeriert ja eigentlich schon, dass ich schon abgestiegen bin. Also ich glaube, dass es einfach deplatziert war, zu diesem Zeitpunkt ein Interview zu geben, ja, im vereinseigenen Blatt. Und jetzt für alle ihr Jobgarantie auszusprechen, ansonsten sage ich dazu nichts.
Lothar, wie hast du gestern die Atmosphäre wahrgenommen?
Die Atmosphäre von den Fans, super.
Ja, aber auch das Drumherum jetzt.
Also, Drumherum, ja. Das ist ja nicht seit gestern, es ist schon seit Wochen, Monaten Transfersperre. Armin hat es gerade angesprochen. Natürlich hat man auch viele Verletzte gehabt. Selke gestern nicht dabei, Uth nicht dabei. Waldschmidt war lange verletzt. Also sie hatten schon auch Probleme, wo keiner was dafür kann. Ja, wenn man Verletzte hat, dann und gerade bei dieser bei diesem Spielerkader, das sind ja jetzt nicht solche dabei, die schon die Erfahrung mitbringen, gerade im Abstiegskampf. Gerade diese Spieler hätten vielleicht dann doch ein bisschen mehr machen können. Die Mannschaft hat gekämpft, die hat gefightet. Ich bin kein Statistikfan, nicht der ganz große zumindest, aber sie waren in allen Belangen die bessere Mannschaft. 17-4 Torschüsse, Ballbesitz, Zweikämpfe stärker, mehr gelaufen. Also die Mannschaft lebt zumindest noch. Die Fans leben sowieso, aber natürlich haben der Verein viele, viele Fehler gemacht, Transfersperre, man hätte es anders regeln können, man hätte aufeinander zugehen können, das Angebot des slowenischen Vereins war da, für eine Summe X dann Ruhe zu machen, den
das
Deckel
drauf.
Das hat
man offensichtlich unterschätzt, da ging es um einen Spieler namens Potocznik.
FC Köln hat 350.000 geboten und die anderen wollten 1 Million. Ja. Wussten aber vom Rechtsanwalt, von der anderen Seite her, dass sie eigentlich keine Chance haben, da als Sieger hervorzugehen. Also das war eigentlich vorauszusehen. Und dass man dann fightet, wo man keine Chance hat und jetzt diese Transfersperre. Und jetzt geht es ja wieder danach. Wir machen so weiter. Sie dürfen nichts transferieren nach der Saison, aber viele Spieler werden den FC Köln verlassen. Also sieht es dann eher nicht nach Wiederaufstieg aus, sondern eben eher der Weg in die dritte Liga, was man ja eigentlich schon mitbekommen hat bei anderen großen Vereinen, Traditionsvereinen, die in der zweiten Liga jetzt schon seit 6, 7 Jahre sind. Ich meine jetzt nicht deinen Verein, doch ich meine deinen Verein, Patrick. Aber auch Schalke 04 hat es gezeigt, dass es nicht ein Selbstläufer wird, wieder aufzusteigen mit großer Tradition, mit Fans, die dir den Rücken stärken, mit vollem Stadion. Nein. Und da hat der FC Köln natürlich, wenn sie es wirklich erwischt, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie neben Darmstadt der Hauptkandidat sind, als zweiter Absteiger festzustehen nach dem 34. Spieltag, dann wird es für sie ganz schwer, in der zweiten Liga zu bestehen.
Ja, wie weit wirft es den ersten oder würde den ersten FC Köln der drohende Abstieg zurückwerfen?
In Verbindung mit dieser Transfersperre, die ja schon angeklungen ist, sehr weit sogar. Mhm. Also Lothar hat es gerade gesagt, Traditionsvereine, Kaiserslautern, können wir jetzt weiterführen, die Liste. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der 1. FC Köln wirklich durchrutscht. Und zwar ohne Doppelboden.
Was macht das emotional mit dir? Also du hast ja auch einen Bezug zu diesem Club. Auch wenn du dich jetzt nicht weiter äußern willst, aber wäre schon spannend, dass
ja,
du was
also zu man hören. Muss ja sagen, es war ja wirklich, ist ja wirklich ein Club, es sagt ja auch jeder. Ja. Da bin ich ja nicht der Einzige. Aber es ist ja, allein wenn du schon einläufst und es ist die Hymne vor dem Spiel, ist ja, ich glaube, der Udo Lattek oder irgendjemand hat es mal gesagt, also der Hymne und dann früher war das Schönste, dann konntest du eigentlich wieder gehen, weil das Schöne mit Spiel war. Also diese Stimmung schon vor dem Spiel, du bist ja auch öfters dran, Lothar, ist schon sensationell. Und die lieben auch, die Leute, die Menschen in Köln, das sind richtige, die lieben diesen Club. Mhm. Ja, und das sieht man auch in den Kennzeichen, wo der FC drauf ist mit dem Geißbock und so weiter. Und also das ist schon faszinierend. Und irgendwie, wenn das wirklich so sein sollte, muss man sagen, ist ja nicht das erste Mal passiert. Das ist ja dann schon das 7. Mal passiert in 20 Jahren. Und das ist dann immer schwierig für diesen Club, wenn du immer wieder mal runtergehst, dann wieder hochzukommen. Mal wirklich lange Jahre. Und das ist die Schwierigkeit. Wenn du nochmal 7 Mal, ja. Wenn es dann so wäre, 20 Jahre absteigt, dann ist es einfach relativ schwierig.
Ja klar, und je länger man unten ist, umso problematischer wird das. Wenn man diese Äußerung von Werner Wolf, dem Präsidenten, hört, dann, wie gesagt, dann hat man schon irgendwie Fragezeichen. Sie kennen ihn ja. Wie kommt er dazu, sich selber sozusagen so eine Art Blankoscheck auszustellen?
So gut kenne ich ihn nicht. Ich meine, der Alex hat länger mit ihm gearbeitet. Ich kenne ihn relativ kurz, weil ich glaube, im September kamen sie und im Oktober bin ich dann gegangen. Also da ist der Alex sicher derjenige, der mehr darüber weiß oder ist näher.
Ist das vorstellbar, dass man in dieser Konstellation versucht, in der zweiten Liga wie auch immer Fuß zu fassen, beziehungsweise sogar unter den obwaltenden Bedingungen trotzdem einen Wiederaufstieg zu organisieren?
Werner Wolf war schon immer ein Fan von Kontinuität. Das war schon zu meinen Zeiten, als er 2019 kam. Und ich gehe mal davon aus, dass er das geäußert hat, um jetzt in den nächsten Wochen einfach auch nochmal ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Es wurde offenbar anders aufgenommen im Umfeld, aber seine Absicht war, glaube ich, da eher mal jetzt alle Gerüchte zu beenden, dass man eben zur Geschäftsführung steht. Und insgesamt ist der Kontinuität was Gutes für den Club. Und von daher war das sein Ansatz. Alles andere müssen die Gremien dann, glaube ich, dort auch entscheiden. Es gibt ja einen Mitgliederrat, die entscheiden dann auch wieder über das Präsidium und Neuwahlen und so weiter. Das in der Satzung alles niedergeschrieben. Die Stadt atmet diesen Club Und das macht was tatsächlich mit dieser Stadt. Und von daher, ja, ich kann nur die Daumen drücken, dass das Unmögliche möglich gemacht wird. Zwei Siege und dann über die Relegation gegen Düsseldorf vielleicht. Ja, wäre eine interessante Relegation. Und dann möge der Bessere gewinnen.
Möglicherweise auch der Hamburger Sportverein. Aber das können wir jetzt nicht weiter vertiefen, sondern wir sprechen über das Spiel, das noch läuft oder gerade zu Ende geht. Bayer Leverkusen hat es vermutlich gewonnen, jedenfalls 4-1 geführt. Britta und Mirko kümmern sich darum. Also es ist vermutlich bei dem klaren Erfolg der Leverkusener.
Es wird ja so lange gespielt, bis Leverkusen zumindest nicht verliert. Ja, das wissen wir ja schon mal.
Und 4-1, das war heute also, nicht nötig.
Nee, war heute nicht nötig. Heute haben sie es ziemlich souverän gemacht. 2 Elfmeter waren unter anderem dabei und 5-1. Also hinten 5-1. Raus kam sogar noch einer dazu. Ja. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht gehört, ob der Abpfiff schon war, weil es wurde ein paar Minuten tatsächlich nachgespielt. Das hat man ja auch schon mal, dass wir hier gesagt haben. Ja. Ne? Und dann kam noch eins. Aber 5-1. Es wird schon 3 Punkte geben für Bayer Leverkusen.
Das war jetzt nicht unbedingt ein 5-1, was man als 5-1 bezeichnet. Also die Frankfurter haben schon ein ordentliches Spiel gemacht und viele gute Chancen gehabt, werden wir nachher nochmal analysieren.
Ja, Eintracht Frankfurt kämpft ja auch noch um einen Platz im europäischen Geschäft. Dankeschön, gleich die XXL-Highlights. Gibt es jemanden in dieser Runde, der glaubt, dass Bayer Leverkusen nicht ungeschlagen durch die Bundesliga-Saison kommt?
Durch die Bundesliga-Saison?
Ja.
Das definitiv. Also da.
Das wäre Rekord. Lothar, glaubst du es auch?
Ja, absolut.
Ja. Ja. Armin?
Sie spielen jetzt gegen?
Also ich würde sagen, Bochum und Augsburg, würde ich
jetzt Bochum sagen.
Bochum und Augsburg. In Bochum und in Bochum.
Also ich glaube, dass sie den Ehrgeiz, und das zeichnet diese Mannschaft ja aus, so spielt die ja ständig. Die spielt ja bis zum Schluss durch. Also ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass sie bis zum Schluss durchspielt, weil in der neuen Saison. Nimmst du das auch wieder mit?
Also sie schaffen es.
Ja, aber die nehmen es ja auch mit in die 2 Pokalendspiele wahrscheinlich. Ja, genau. Einmal Europa League, okay, da sind sie noch nicht ganz durch, aber ziemlich. Als Favorit gehen sie auf jeden Fall ins Rückspiel gegen Rom. Pokalendspiel sind sie auch. Die müssen in der Bundesliga weiter performen, was sie ja eigentlich jetzt schon die ganze Zeit gemacht haben. Ja. Sie nehmen jedes Spiel hundertprozentig ernst. Und ich weiß warum. Weil der Trainer die richtigen Worte findet.
Das ist ein schönes Schlusswort. Bayer Leverkusen hat sogar die Möglichkeit, ungeschlagen durch die komplette Saison zu kommen. Wir werden das weiter beobachten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der munteren Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse bis hierher und verweise auf die XXL Highlights mit Britta und mit Mirko. Vielen Dank für Ihr Interesse bis hierher. Tschüss und auf Wiedersehen.